Also Secondary First und Wertschöpfungskreis.
Sicher, das sind aus meiner Sicht ganz wichtige Kernwörter. Golden Nuggets, ja, die müssen wir nach vorne bringen.
Sehr gut. So, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge So jung und schon Kreislauf. Und heute haben wir Herrn Reiche zum Gespräch. Er ist Geschäftsführer beim FEHS, Institut für Baustoffforschung. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von mir.
Und in unseren letzten Folgen hatten wir ja immer, ich sage mal, mehr oder weniger Experten im Gespräch rund um das Thema Kreislaufwirtschaft. Und heute haben wir sozusagen jemanden dabei, der tagtäglich dafür etwas tut und daran arbeitet, dass die Kreislaufwirtschaft vorwärts geht. Und sein Hauptthema ist das, ist die Schlacke. Ist die Schlacke, wenn man auf die Seite geht. Und da würden wir gerne einfach mal ansetzen, einfach überhaupt mal, was ist das FEHS, was macht es? Ist das FEHS eine Lobbyorganisation oder mehr ein Institut für Forschung? So würden wir gerne einsteigen.
Ja, guter Einstieg. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was erzählen kann zum Thema Kreislaufwirtschaft und Stahlindustrie. Das ist nämlich das, was uns umtreibt, die Nebenprodukte aus der Stahlindustrie, die sogenannte Schlacke. Das ist ein metallurgisches Werkzeug. Das braucht man, um Roheisen und Stahl herzustellen. Ist ein bisschen leichter als Roheisen und Stahl und schwimmt deshalb im Prozess, im flüssigen Prozess obendrauf. Erfüllt metallurgische Funktionen da und ein paar andere Funktionen und ist deshalb unabdingbar mit der Herstellung, Stahlherstellung verbunden. Und die Branche hat sich schon lange Gedanken gemacht, was kann man denn mit diesen schönen, was kann man mit diesen Nebenprodukten machen? Muss man nicht deponieren? Und die werden schon seit ganz langer Zeit als Baustoffe in der Zementindustrie, im Verkehr, Straßen- und Verkehrsbau und auch als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt. Also im Grunde sind diese Nebenprodukte aus der Stahlindustrie bestes Beispiel für gelebte Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung. Wir haben das mal ausgerechnet, wie viel das allein in Deutschland gewesen wären in den letzten Jahrzehnten. 1 Milliarde Tonnen sind das gewesen von Primärrohstoffen, die wir da eingespart haben. Und das hört sich schon nach viel an, aber plastisch vorgestellt wird es noch deutlicher. Das wäre die Zugspitze auf normal Null zurückgelegt vom Volumen her, vom Inhalt. Die hat ungefähr 1 Milliarde Tonnen, ein bisschen mehr als 1 Milliarde Tonnen. Also das ist so ein Vergleich. Und wir, FEHS, wir kümmern uns seit 1950 hier am Standort in Rheinhausen, alten Kruppstahlwerk, was nicht mehr steht, forschend, beratend und auch an den Schnittstellen um diese Nebenprodukte aus der Stahlindustrie. Haben 45 Mitarbeiter, 10 wissenschaftliche Mitarbeiter, die jedes Jahr 25 bis 30 Forschungsprojekte zu diesen verschiedenen Anwendungsfeldern bearbeiten. Da geht es um Technologie, Verbesserung der technologischen Eigenschaften, da geht es um Umweltverträglichkeit, Eigenschaften, wie können wir da was besser machen, neue Anwendungsfelder erforschen, erschließen. Da geht es dann auch um Transformation der Stahlindustrie jetzt und was machen wir mit diesen neuen Schlacken, die da entstehen, wie können wir die denn wieder in den Kreislauf und als Sekundärrohstoffe zur Verfügung stellen. Das ist also der forschende Teil. Dann haben wir den beratenden, prüfenden Teil. Wir haben hier, und das zeichnet uns aus, Labore zu allen Anwendungsfeldern. Ein großes Chemielabor, ein großes Zementlabor, ein Betonlabor, ein Verkehrsbaulabor, ein Düngemittellabor, ein Physiklabor, ein Schmelzlabor mit Schmelzöfen. Also wir können diese Stoffe, die können wir von A bis Z, von oben nach unten in alle Richtungen untersuchen. Und von daher machen wir eben nicht nur Forschung, haben da auch Baustoffprüfstellen, machen eben diese Prüfungen, Labordienstleistungen. Und die dritte Säule des Geschäftsmodells sind eben die Schnittstellen, also normativ. Ist ja alles geregelt in Deutschland und Europa, gibt für alles Normen und Regelsetzungswerke. Ich habe es mal ausrechnen lassen, unsere Leute sitzen national und europäisch in 100 verschiedenen Normungsgremien, Regelsetzungswerkgremien. Das ist natürlich eine ganz wichtige Kiste. Und on top sitzen, kümmern wir uns auch um ein bisschen um die übergeordneten regulativen Rahmenbedingungen, also Kreislaufwirtschaftsgesetzgebung, wie sieht das da aus, national, europäisch, was können wir da machen, um Kreislaufwirtschaft noch weiter nach vorne zu bringen. Passt
Also
der Rahmen oder passt der nicht?
seid also jetzt mal alles in allem, wir kennen ja auch ein bisschen die Verbändelandschaft, seid ihr schon ein ziemlich großer Think Tank innerhalb der Branche, kann man so sagen.
Kann man so sagen. Das ist das Schöne, da ist eben das Wissen ist da, weil wir hier die ganzen Experten haben. Und das müssen wir uns nicht extra einkaufen. juristisches Wissen kaufen wir uns ein natürlich und die Kommunikation haben wir auch Dienstleister. Aber sagen wir mal, der Think Tank, der ist hier und das ist das Schöne. Den kann man dann eben transportieren und dabei mit unseren Mitgliedsunternehmen, vielleicht noch wichtig zu wissen, das sind 34 Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Holland.
Okay.
Stahlhersteller und ein paar Zementhersteller auch, sowie alle Unternehmen, die als Dienstleister die Schlacken in den Stahlwerken handeln, die aufbereiten und die am Ende des Tages auch vermarkten.
Ja. Ich würde kurz eine Frage stellen, und zwar für die meisten Zuschauer oder Zuschauerinnen ist vielleicht gar nicht der Begriff Schlacke so bekannt. Wie kann man sich das am besten vorstellen? Wir werden natürlich jetzt mal ein Foto oder ein Bild einblenden, was Schlacke ist oder was Schlacke sein kann. Aber wie würden Sie denn Schlacke am einfachsten beschreiben? Jetzt haben wir ja schon gehört, dass es zum Beispiel aus der Verarbeitung von Metallen oder für die Herstellung von Metallen ein Nebenprodukt, kann man schon fast sagen, ist, dass es einfach anfällt und dass dann dieses Nebenprodukt wieder eingesetzt werden kann. Sie sagten beispielsweise, oder du sagtest, Entschuldigung, Thomas, zum Beispiel im Straßenbau. Kannst du da einfach ein paar Beispiele machen, dass das ein bisschen griffiger wird?
Ja, kann ich gerne machen. Also die Schlacke kommt von der Entstehung her, vom Wort her. Wo kommt das eigentlich her, Schlacke? Ja, abschlagen. Früher war das im Stahlherstellungsprozess, da wurde dieses Material, das wurde vom Roheisen abgeschlagen, mit dem Hammer oder sowas. Und deshalb kommt so die Wortentstehung her. Wenn ich Eisenerz aus Eisenerz Roheisen mache, im Hochofen, im sogenannten Hochofen, da ist ganz schön heiß. Und da muss ich jetzt irgendwo das Eisenerz, was ich habe, da ist Eisenoxid drin, da muss ich irgendwie den Sauerstoff da rauskriegen, damit ich wieder reines, flüssiges Eisen habe, was ich dann schmelze, also das reine Eisen. Ne? Dafür nehme ich Kohlenstoffe, das ist eben sehr CO2-intensiv. Deshalb sind wir jetzt gerade in der Stahlindustrie auch dabei, natürlich die ganzen Prozesse zu transformieren, mit Wasserstoff diesen Prozess zu betreiben, also anstatt mit Kohlenstoff, weil das klimatechnisch das andere eben nicht mehr geht. Das reicht aber nicht alleine. Ich habe in diesem Eisenerz ja noch andere Stoffe drin. Ich habe nicht nur reines Eisen. Da ist noch Phosphor drin, da sind noch andere Mineralien drin, die muss ich da rausziehen. Ich will ja am Ende reines Eisen haben, was ich dann hinterher zu Stahl weiterverarbeite, im Stahlwerk. Dafür brauche ich die Schlacke. Wie entsteht die Schlacke? Ich muss einen sogenannten Schlackenbildner zusetzen, das ist meistens Kalk. Der wird also Primärkalk, der wird in diesen Prozess mit eingesteuert. Und der zieht dann, der sorgt für chemische Prozesse, beschleunigt diese und der sorgt dafür, dass der Phosphor und andere Geschichten da aus diesem dann flüssigen Prozess, weil es ja bei 1600 Grad ganz schön heiß wird da im Hochofen und da schmilzt dann auch das Eisen und die anderen Stoffe schmilzen auch. Und der Kalk zieht das an und erzeugt chemische Prozesse, sodass das da gebunden wird. Und da bildet sich eine Schicht obendrauf auf dem flüssigen Eisen. Und das ist dann die sogenannte Schlacke. Die ist leichter als Eisen. Eisen und Stahl ist sehr schwer. Das ist ein bisschen leichter, deshalb schwimmt das oben. Deshalb kann man das auch trennen. Denn alle, was weiß ich, ein, zwei Stunden wird der Hochofen sozusagen abgestochen. Da wird unten das flüssige Eisen, das fließt dann raus zur einen Seite und die Schlacke fließt zur anderen Seite. Und dann ist jetzt die Frage, was passiert jetzt mit der Schlacke? Entweder wird die, wenn es aus dem Hochofen kommt, entweder wird die in sogenannten Granulationsanlagen, also in separaten Anlagen dahinter, wird die mit ganz viel Wasser ganz schnell abgeschreckt, ganz schnell kalt, dann entsteht da eine Art Sand. Sieht aus wie Sand, heißt deshalb auch Hüttensand. Ist aber kein Sand, sondern das haben ganz schlaue Menschen lange vor uns schon festgestellt, Mensch, das hat ja hydraulische Eigenschaften, das Material. Wenn ich das aufmale, wenn ich das male, dann sieht das aus wie Mehl. Und dann kann ich das hat die Zement, hat man dann entdeckt, 1860 glaube ich schon, kann man da Zement draus machen. Und dann kann man damit im Grunde den Primärrohstoff für die Zementherstellung, den Kalkstein, den kann man ersetzen. Und da hat man echte Ressourcenschonung betrieben und dementsprechend natürlich auch Kreislaufwirtschaft. Das ist ein ganz großer Stoffstrom, der geht in die Zementindustrie und da wird dann Zement draus. Dieser Zement hat den großen Vorteil im Vergleich zu dem Zement aus Kalkstein, aus Primärrohstoffen, Er hat nur den halben CO2-Fußabdruck.
Ist doch super.
Ja, klar.
Also grüner Zement.
Das ist quasi grüner Zement. So ist das. Ja, der hat den halben CO2-Fußabdruck und das wird auch natürlich von der Zementindustrie richtigerweise gerne genutzt, nach dem Motto hier, da sind wir schon voll im Bereich Klimaschutz unterwegs. Wir haben das auch das mal hochrechnen lassen, oder selber mal hochgerechnet. Lass mal nicht, wenn wir unsere Leute hier und so Think Tank so klug und kaputt. Das ist echt das Schöne daran. Da muss man jetzt nicht sagen, so, da muss man erstmal irgendwen beauftragen, Professor Inzenblitz, der sagt, rechne mal aus, sondern dann können wir hier direkt kurze Wege gehen. Allein das bringt in Deutschland jedes Jahr, je natürlich nach Hüttensanderzeugung, mengenabhängig, aber im Schnitt kann man sagen, sind das 5 Millionen Tonnen CO2-Ersparnis in Deutschland pro Jahr. Allein durch diesen Nutzung von unseren Sekundärrohstoffen in der Zementindustrie sind ungefähr 7 Millionen Tonnen im Jahr. Und wenn man das mal hochrechnet, was hat das für einen Effekt gehabt in den letzten Jahrzehnten in Deutschland? Sind wir jetzt bei 210 Millionen Tonnen CO2-Einsparung. Allein durch diese Nutzung von dem Material in Zement und dann später natürlich, Zement geht ja in Beton, in den Hochbau. Ja, Hochbau oder Brückenbau. Ja.
Also sind die Schlackenaufbereiter und Zementindustrie, die sind schon Freunde?
Ja, sicher. Das ist eine Wertschöpfungskette. Ne? Und der zweite große Einsatz, Straßen- und Verkehrsbau, das ist jetzt, ich habe jetzt beschrieben, dieses Thema, was man mit der Hochofenschlacke, mit der Flüssigen macht, dann ne, Abschrecke mit ganz viel Wasser. Das ist die eine Art. Die zweite ist, ich fahre diese flüssige Schlacke in so großen Kübeln, fahre ich die im Stahlwerk, also auf dem Gelände, fahre ich die in extra dafür hergestellte, ausgehobene sogenannte Beete und gieße die da ab. Das sieht dann aus wie Lava. Na, wir sehen es ja gerade alle, wo ist es, in La Palma oder was weiß ich, wo da der Vulkan sich darunter läuft. So sieht das dann aus, das Material. Genau so sieht das aus. Sieht man aber so auf der Website, glaube ich, da ist auch ganz gut, 4 Minuten 50 einfach mal angucken, Schlacke und was daraus alles wird, ist, glaube ich, sehr empfehlenswert. Und dann erstarrt das wird irgendwann, ne, kühlt sich das ab, dauert eine Zeit natürlich, muss man dann auch in Ruhe lassen und dann kommt man mit Baggern und wenn das ist das quasi wie eine erstarrte Lava, die ist ja dann Gestein. Die bricht man auf mit Baggern und dann wird erstmal das Eisen separiert. Also das läuft durchs Magnetabscheider. Dann kommen quasi zur Aufbereitungsschritte wie auf einem Steinbruch. Dann wird das Ganze gebrochen, dann läuft es über Siebe, dann wird es in bestimmte Kornfraktionen wird es gesiebt und dann werden bestimmte Korngrößen hergestellt. Nämlich die der Straßenbauer braucht für seine Straße, für alle Schichten eigentlich. Für den Asphalt oben gibt es ganz feinen Split, auch aus Stahlwerkschlacke. Ja. Darunter kommt eine andere Schicht, die Tragschicht, das ist ein gröberes Material, schon etwas gröber. Und darunter nochmal die Frostschutzschicht, ja, damit die Straße nicht hochführt, das ist nochmal ein gröberes Material. Alle diese Materialien werden auch aus Stahlwerkschlacke hergestellt und gehen dann in Straßen- und Verkehrsbau.
Das ist ja Wahnsinn. Man merkt ja, wie viel Wissenschaft und wie viel Gedanken dahinter stecken, um den Rohstoff bestmöglich zu nutzen und die Nebenprodukte oder die anderen Produkte, die anfallen, immer weiter aufzuarbeiten, dass man das bestmöglich verarbeiten kann und dann auch noch das Klima schützen. Ja, das ist ein super Paradebeispiel. Und letztendlich, wenn wir dann über die Autobahn fahren, sind das Schlacken komplett schon?
Fahrt ihr da über Straßen aus Schlacken? Natürlich. Und zum Beispiel Dauerhaftigkeit, ich weiß nicht, ob ihr die A3 kennt, in Richtung von Köln nach Frankfurt runter, Limburg, eine riesen Autobahnbrücke da, die ist jetzt neu gebaut, sechsspurig. Seinerzeit ist die abgerissen worden. Da ist ein Kollege extra hingefahren an den Brückenkopf, wusste er nämlich, da ist Hüttensand, haltiger Zement eingesetzt worden. Da fahre ich doch mal hin, da nehme ich doch mal einen Bohrkern. Da ziehe ich doch mal eine Probe und die haben wir hier dann durchs Zementlabor laufen lassen nach dem Motto, was hat denn dieser Zement noch für technologische Eigenschaften? Tipptopp nach 65 Jahren, glaube ich. Okay. Da war nichts dran. Also das Thema Dauerhaftigkeit dieser Zemente, da schlagen wir die primärrohstoffbasierten Zemente um Längen. Wir haben auch nicht nur technologische Vorteile, wir haben ein bisschen das Thema Nachteil Frühfestigkeit. Also der Zement muss ja möglichst schnell fest werden, damit die Baustelle schnell Beton, damit das schnell Stock für Stock möglichst Tag für Tag hochgezogen werden kann. Da haben wir Zement einen Nachteil, muss man auch sagen. Ne? Wenn ich so offen rede über die Themen, da haben wir technologisch sind wir da ein bisschen hinten dran, da forschen wir dran, wie können wir das noch besser machen. Aber beim Thema, die Zementer sind da schon und die Betonleute und die Bauunternehmer so schlau, die wissen dann ganz genau, welchen Zement sie in welchem Bauwerk.
Deutschland wird ja nicht schnell fertig gebaut.
Eben, Nee, das, der Vorteil ist ja in Deutschland,
dauert ja alles. Das ist kein Nachteil.
Aber das Thema Dauerhaftigkeit ist ja auch ein Thema, wenn wir um das Thema Ressourcenschonung denken. Wenn so eine Brücke 60 Jahre hält, ist das halt besser, als wenn die nur 30 Jahre hält. Also Kosten sowieso, aber dann muss ich nach 30 Jahren schon wieder neu bauen. Ja, und wieder brauche ich wieder neue Rohstoffe.
Es gab ja den Trend zum Slow Food, also nicht mehr Fast Food essen, weil es so schnell geht, sondern Slow Food, weil es gesünder ist. Und vielleicht wäre das ja auch ein passender Begriff für den Einsatz von Schlacken.
Da bin ich jetzt dankbar. Das ist ja heute wieder ein Podcast. Super. Das ist mein. Slow Food, da müssen wir nur benchmarken und transportieren
ja. Im Kopf. Ja. Grün ja. Und nachhaltig, das ist halt alles ein bisschen langsamer dann. Weil es natürlich ist.
Aber gesünder.
Und gesünder. Mhm. Aber das klingt ja, Thomas, alles so, als ob es läuft alles am Schnürchen. Ihr seid gut mit der Zementindustrie, grüner Zement, Schlacke ist auch genug da, es wird genug eingesetzt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt trotzdem noch Forderungen. Und was wir vom Verbänden auch wissen, es gibt immer was zu bemängeln. Also ich frage mal so rum oder wir fragen mal so rum. Gibt es denn sowas wie eine Schlackenpolitik? Beziehungsweise was ist denn alles, wo in der Politik dreht es sich um Schlacke?
Wir sind natürlich auch in den Schnittstellen unterwegs. Man muss aber sagen, wir sind ein gemeinnütziges Institut. Also wir haben auch noch einen Fachverband hier im Haus, der also Interessenvertretung macht, ein kleiner Fachverband. Ne? Alles kein Thema, aber wir haben ja an den Schnittstellen auch schon intensiv gearbeitet. Und wir sind also kein Verband, der sagt, wir meckern mal und beschweren uns, dass die Welt untergeht, sondern ich halte da nichts von. Sondern es macht mehr Sinn, mit konstruktiven Vorschlägen zu kommen, wie man Rahmenbedingungen verbessern kann, um Kreislaufwirtschaft noch weiter nach vorne zu bringen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was uns umtreibt. Was mich auch persönlich umtreibt, denn von Haus aus bin ich eigentlich Förster und das Thema Nachhaltigkeit, das habe ich schon als kleiner Knirps mitbekommen, wenn ich meinem Vater im Wald gestiefelt bin. Also mal in den anderen Dimensionen zu denken, das tut man ganz gut über das eigene Leben hinaus. Also gibt einem auch ein bisschen anderen Blickwinkel auf die ganzen Dinge. Also wir haben gesagt, komm Leute, nicht immer nur meckern, sondern Vorschläge machen. Und heute kriegst du ja nichts hin ohne Rechtsgutachten. Das muss ja alles, wenn der Rahmenbedingungen ist, musst du alles natürlich machen. Machen wir auch, aber mit einer guten Kanzlei zusammen. Das haben wir vor ein paar Jahren gesagt. Ja, komm, Kreislaufwirtschaftsgesetz. Wenn wir da Dinge nach vorne bringen wollen, dann muss die öffentliche Hand als großer Nachfrager, ist ja überall in den Medien, 500 Milliarden Euro, schreiben die aus jedes Jahr, die Bund, Länder, Gemeinden, das ist ein Riesenbatzen. Dann müssen die mal mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, wenn, für uns gesprochen jetzt, wenn Sekundärbaustoffe, da beziehen wir mal die Recyclingbaustoffe auch mit ein, es geht da nicht nur um Schlacke, wir arbeiten zusammen, wo es geht, wenn die technologisch geeignet sind, wenn die wirtschaftlich verfügbar sind, auch ganz wichtig, ja, macht keinen Sinn, hier Schlacke von Duisburg nach Hamburg zu karren und zu sagen, da muss er eingebaut werden. Ne? Transportkostenempfindlichkeit ist ein Thema. Aber wenn sie wirtschaftlich verfügbar ist und wenn sie technologisch geeignet sind, dann sollte sie auch sollte die öffentliche Hand vorangehen und sagen, dann nehmen wir das prioritär, das Material. Ja? Und dafür braucht man eine Änderung des rechtlichen Rahmens. Die haben wir auch erreicht bei der letzten Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, der Paragraph 45. Da steht es drin. Da sind wir nicht ganz unschuldig dran. Und leider ist es etwas abgeschwächt worden. Es ist noch nicht scharf gestellt. Es ist nicht justiziabel in dem Sinne. Ein Bauunternehmer kann nicht vor Gericht gehen und sagen, lieber öffentliche Hand, ich verklage dich jetzt, denn ich habe das hier mit Sekundärbaustoff angeboten und du nimmst den Naturstein aus dem Sauerland. Das geht so nicht. Ja? Das ist eben eine der Kernforderungen für die nächste neue Bundesregierung, die ja gerade sich heute da jetzt mal zusammensetzt und sagt, so und so, was machen wir denn da? Wir haben da unsere Kernforderungen, eine ganz wichtige, schon formuliert und auch kommuniziert vor der Bundestagswahl. Und dann bleiben wir jetzt natürlich auch dran an dem Thema. Das gleiche Thema machen wir auf europäischer Ebene, haben wir auch gemacht im Rechtsgutachten. Da geht es um die Beschaffungsrichtlinie, die europäische Beschaffungsrichtlinie. Das diskutieren wir gerade mit der Europäischen Kommission. Und die waren im ersten Schritt überraschend zurückhaltend, wobei wir gesagt haben, ihr habt da euren Green Deal geschrieben und da habt ihr euren Circular Economy Action Plan, da stehen ja tolle Sachen drin. Was wir einfach nur machen wollen, sind Vorschläge, wie ihr eure politischen Absichten auch in konkretes Handeln umsetzen könnt. Und dann müsst ihr auch den Rechtsrahmen anpassen. Dazu müsst ihr die European Procurement Directive, die müsst ihr entsprechend ändern und bitte auch scharf stellen. Genau letztendlich das, was wir im Kreislaufwirtschaftsgesetz schon haben. Das haben wir auf Landesebene, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass wir auch ein Level Playing Field haben zwischen Naturbausteinen, Primärbausteinen und Sekundärbaustoffen. Ja, denn wenn wir auf das Thema Umweltverträglichkeit mal zu sprechen kommen, da haben wir hier Expertise ohne Ende. Wir sind REACH registriert mit all unseren Schlacken. Die sind alle eingestuft als nicht gefährlich. Die sind alle als nicht wassergefährdend nach der AWSV eingestuft. Wir forschen da ohne Ende und machen und tun, um die Umweltverträglichkeit zu verbessern und auch zu dokumentieren. Und da gibt es ja nun auch die nationale Mantelverordnung, die sogenannte Ersatzbaustoffordnung für uns nach 50 Jahren Diskussion. Also ihr habt gerade gesagt, in Deutschland geht es zum Glück alles langsam. Das war jetzt kein so super Thema, dass man 15 Jahre darüber diskutieren musste, um bundeseinheitliche Standards zum Einbau von Sekundärbaustoffen zu schaffen in technischen Bauwerken. Also da geht es um Verkehrsbau, Tiefbau. Das ist alles ganz schön, aber Naturstein, nö. Umweltverträglichkeit, nö. Da müssen wir nichts prüfen. Das ist geltendes Recht hier. Da gilt alles. Da kann also drin sein, was will. Da kann Quecksilber drin sein oder was weiß ich. In irgendeinem Grund, das ist egal. Das ist Naturstein. Naturstein ist Naturstein. Das ist eigentlich gar nicht wichtig, was da rauskommt, was da drin ist. Das finde ich nicht okay. Naturstein ist natürlich klar. In der Menge wird das immer der wichtigste Baustoff sein. Rein mengenmäßig. Ja. Aber bitte Level Playing Field. Dann macht Spielregeln, die für alle gelten. So, und dann müssen alle eben prüfen. Und wenn da nichts drin ist, ist da eben nichts drin, ist ja auch gut. Aber allein der Prüfaufwand, der ist ja auch ein Aufwand. Und da finden wir, da kommt Kreislaufwirtschaft dann auch ein bisschen in Stocken, weil die einen aufwendig prüfen müssen. Und das dauert auch, dann wird ein Zeitthema. Und die anderen so, nö, das brauchen wir also gar nicht zu prüfen. Technologie passt, hinten aus, einbauen, fertig, raus damit. Das ist ein zweiter großer Punkt, wo es hakt. Ja. Ich kann ein konkretes Beispiel nochmal zu dem Thema Ausschreibungen liefern hier. A40 hier, Duisburg, Brücke hier, gar nicht weit, Luftlinie ein paar Meter, haben wir wieder festgestellt. Wir haben ein Monitoring-System bei diesen Ausschreibungen, nach dem Motto, was wird denn da ausgeschrieben, was steht denn da alles so drin? Auch dann auf Seite 120 auf einmal, also war ein Los, verschiedene Teillose immer ausgeschrieben. Da geht es auch um die Straße, die Autobahn, die dann 2 Kilometer rechts und links neu gemacht wird, natürlich, wenn man eine neue Brücke baut. Ja, da stand auf Seite 122 zugelassen für das Los da, also die Straße da zu bauen, nur natürliche Gesteinskörner.
Ah, okay, also direkt ausgeschlossen sozusagen.
Ja, Kreislaufwirtschaft, super. Da kann also ein Bauunternehmer unser Material gar nicht anbieten. Das ist ein Treppenwitz hier. Duisburg ist der größte Stahlstandort Europas. Ja, von den 12 Millionen Tonnen Schlacke in Deutschland kommt die Hälfte hier aus Duisburg. Ja. Und da vor der Haustür so eine Baumaßnahme, wo unser Material hervorragend rein kann, nicht zugelassen. Ne? So, und deshalb haben wir gesagt, da haben wir viel auch schon erreicht. Da sind Ausschreibungen in der Vergangenheit wieder aufgemacht worden. Aber das ist viel Arbeit hinterher. Besser ist zu sagen, der Rahmen ist gleich so gestellt, dass da die Sekundärbaustoffe bevorzugt genommen werden müssen. Wenn sie geeignet sind.
Ne? Ihr seid schon für eine Bevorzugung, also ich sage es mal ein bisschen spitz, grün statt grau.
Ja, finde ich gut. So kann man das nennen. So. Ich glaube, wir brauchen dann Umdenken in den Köpfen, auch in den Verwaltungen. Das heißt nicht, dass man das jetzt auf Ewigkeiten so machen muss, aber für einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren, bis die wirklich umgedacht haben, sagen, Mensch, ich muss erstmal auf Recycling, auf Sekundär denken. Gucken, Kreislaufwirtschaft, was kann ich tun? Ja? Und wenn das nicht geht, weil das Material nicht da ist, dann müsste ich 200 Kilometer beschaffen, das passt nicht, oder es ist technologisch nicht geeignet, wobei da haben wir eigentlich keine Probleme, im Gegenteil. Ja, okay, dann suche ich mir einen Primärbaustoff raus, so rum. Das muss einmal Klick machen im Kopf. Das gilt gar nicht nur für Baustoffe, sondern auch für andere Stoffströme im öffentlichen Raum. Tja, nur der Baustoff, die Mineralik, ist nun mal der größte Stoffstrom. Ja, wir diskutieren seit Jahrzehnten mit der Verpackungsverordnung und Verpackungsgesetz über Kunststoff und Kunststoffrecycling. Ist ja alles ganz nett, ne? Aber wenn man sich mal die Mengenströme anguckt, da sage ich, da ist das Thema mit 500 Millionen Tonnen Mineralik im Jahr in Deutschland für Hoch- und Tiefbau, davon 300 Millionen Tonnen für den Straßenverkehrsbau. Das ist schon ein echtes Thema, ne? Das sind schon Mengen,
die da bewegen. Potenzial für den Klimaschutz.
Für die Kreislaufwirtschaft, da ist eben noch echt mehr zu tun. Ne?
Ich fand es besonders spannend zu hören, dass es ja das Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt, welches schon vorschreibt per Gesetz, dass man doch bitte Recyclingrohstoffe einsetzen soll. Ja, der natürliche Nebeneffekt ist CO2-Einsparung, vielleicht auch Energieeinsparung. Zum anderen fand ich es jetzt auch interessant, dass Sie sagen, ja, nee, wir brauchen auch primäre Stoffe, aber da, wo es möglich ist, bitte setzt Recyclingrohstoffe ein, weil das ist ja auch etwas ganz Natürliches, dass man sagt, bevor ich das wegschmeiße, laut Abfallhierarchie, benutze ich doch lieber einen Stoff, der dann dort eingesetzt werden kann und spart auch CO2. Sie haben jetzt sehr oft Sekundärrohstoffe gesagt. Sekundär ist, das Thema hatten wir auch mal mit den Begrifflichkeiten. Ja, also das Thema Schrott kennt man von Schrottaktien. Das ist immer so ein bisschen negativ behaftet, obwohl ja Recyclingrohstoffe sowas Schönes und Tolles sind, besonders für die Umwelt. Ist es denn aus Ihrer Sicht richtig, von Sekundär zu sprechen? Weil das ja auch statt Primär eine Abstufung ist zu etwas in der zweiten Stufe. Wäre nicht vielleicht ein anderer Begriff, beispielsweise wie Recyclingrohstoff, etwas Grünes, besser geeignet?
Das ist die dritte Kernforderung, die wir haben. Ich schicke euch das Papier nochmal zu, hinterher. Das ist nämlich das Wording. Da bin ich vollkommen bei euch. Sekundär ist eigentlich auch nicht ideal. Ja? Es hat mal einer, habe ich irgendwo gelesen, auch in Social Media, da war, die hatten den Marketing-Spruch gemacht, Secondary First. Das finde ich klasse. Secondary First.
Ja, okay, ja, das ist gut, das ist gut. Das ist witzig.
Ja, das ist nämlich genau das Thema. Secondary First, sind wir bei unseren Aufschreibungsthemen und so. Ne? Also da sollen wir hingehen. Ich weiß, dass die Entsorger sagen, komm, für uns, wir pushen Recycling-Rohstoffe. Recycling, das ist das Thema. Das ist, wir arbeiten hier, wir sprechen ja auch mit denen. Ne? Und da gibt es auch Diskussionen, das werdet ihr vielleicht erfolgt haben. Gibt es auch beim BDI eine Initiative zur Kreislaufwirtschaft, wo wir auch mitmachen, die gut ist. Und da haben wir uns auch lange drüber, debattiert und diskutiert. Sekundärbaustoffe natürlich ist auch nicht der, sicherlich nicht der Idealfall, aber mir ist noch kein besserer eingefallen. Denn Ersatzbaustoffe, wie diese Ersatzbaustoffverordnung, das ist ja schon mal Ersatz, ist ne, zweite Ersatzspieler, ja klar, Fußball, ne, klar, das sind die, die besonders viel Spaß haben. Ne. Ja, also da ist sekundär noch ein besseres Dach als Ersatzbaustoffe und Recyclingrohstoffe, das ist eben ganz wichtig. Recycling ist immer Second Life. Das Material ist schon mal verbaut gewesen und dann wird es wieder aufgenommen, was sehr gut ist, Kreislaufwirtschaft. Ne? Super. Nur unser Stoffstrom, der kommt ja nicht aus dem Second Life, der ist First Life, trägt ja zur Kreislaufwirtschaft bei. Das ist nämlich ein industrielles Nebenprodukt. Das ist im Produktionsprozess sowieso dabei. Ihr könnt keinen Stahl machen, keine Tonnen Stahl ohne Schlacke. Geht nicht. So, es hat auf jeden Fall hier noch kein Metallurge geschafft, in Deutschland, auf der Welt auch nicht. Und ich bin kein Metallurge, aber die sagen, nee, das geht auch in der transformierten Stahlindustrie und so weiter. Schlacke brauchen wir weiter. Ne? Mhm. Das geht nicht, sonst können wir keinen Stahl machen. Und Stahl brauchen wir dann auch für die Gesellschaft. Ja? Ist ja über das Schrottthema, wie ihr gesagt habt, auch ein Beispiel für Kreislauf.
Absolut, ja.
Zum Beispiel. Ich finde Secondary First finde ich toll.
Ja, das finde ich. Secondary First sollte eigentlich unser gemeinsamer Slogan sein. Dann ist allen klar, das Secondary ist nicht schlecht im Grunde. Nee, First, das müssen wir eigentlich zuerst nehmen. Ja? Und wir sind eben industrielle Stoffströme, die darf man nicht vergessen. Und wenn man immer nur von Recyclingrohstoffen spricht, da bin ich da sehr sensibel. Damit vergessen wir unseren Stoffströme, die industriellen Stoffströme, das sind nicht nur wir. Ja, also, das kann es nicht sein. Ja? Das ist auch zu kurz gesprungen. Wir wollen ja alles nutzen für die Kreislaufwirtschaft, für das Thema Reduzierung der CO2-Emissionen, für Reduzierung des Ressourcenverbrauchs. Ganz wichtig, ne? Wir reden alle immer nur über CO2. Klima ist eine ganz wichtige Ressource. Ich glaube, wir müssen da aber auch ein bisschen weiterdenken. Nachhaltiges Ressourcenmanagement, da müssen wir hinkommen. Klima ist eine Ressource, Boden ist eine Ressource, Wasser ist eine Ressource. Materielle Rohstoffe hier, über die wir gerade reden, ist eine Ressource. Ja? Und wie können wir das alles so nachhaltig nutzen, dass die 7,5 Milliarden Menschen und die Natur und vielleicht nochmal 10 Milliarden Menschen, dass die ihre Grundbedürfnisse befriedigen können, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und so weiter, und eine Infrastruktur haben und Wasser haben, dass wir aber auch unsere schöne Erde hier nicht kaputt machen. Das ist das, was mich persönlich umtreibt, unabhängig vom Job. Ja? Ja, ich glaube, da müssen wir einfach einen Schritt weiter denken. Aber Secondary First, das sollte der...
Das ist der Slogan. Das
sollte unser gemeinsamer Slogan sein. Dann
kriegen sind wir bei dir.
Medialen Schritt weiter.
Thomas, du hattest vorhin ein paar sehr aus dem Fachjargon geschossen. REACH, Abwasserverordnung, auch Mantelverordnung. Ach, Thea, Luft etc. Da würden bestimmt noch ein paar andere Sachen hinzukommen. Wie macht man dieses Thema? Ich meine, das betrifft ja nicht nur Schlackenaufbereiter, das betrifft generell die Branche. Wie kann man das jungen Leuten trotzdem näher bringen? Ich meine, wenn ich sowas höre wie Abwasserverordnung,
Okay,
bin
ja.
ich erstmal raus.
Sei froh. Ja, also das. Nein, also was ganz wichtig ist beim Thema Kreislaufwirtschaft. Das eine ist technologische Eigenschaften. Ja, die Stoffe, sind die so gut, dass ich da wieder was, dass ich die gut verarbeiten, verwenden kann? Passt das? Auch im Vergleich zu Primärrohstoffen. Das ist ganz wichtig. Aber der ganz wichtige zweite Aspekt ist immer Umweltverträglichkeit. Ist das Material, die Stoffe, das gilt für alle Stoffe, für Altpapier, für Schrott, für unseren Stoffstrom, für alles, ist das auch umweltverträglich? Und da gibt es sinnvollerweise ein engmaschiges Regelwerk. Das ist auch gut so. Ja, man darf es vielleicht nicht übertreiben. Und das ist immer der Punkt, den wir, da haben wir einen gewissen, da haben wir ein gewisses Rebalancing, was wir brauchen. Wir, in unserem Bereich heißt das, wir brauchen einen vernünftigen Boden- und Gewässerschutz. Und da gibt es Spielregeln. Da ist nichts im freien Raum, das ist auch gut so. Ja? Auf der anderen Seite wollen wir die Kreislaufwirtschaft nach vorne bringen. Das muss sich irgendwie ausbalancieren, das Thema. Ja? Und dafür hat man ein Regelwerk geschaffen. So, REACH ist eine europäische Chemikalienverordnung. Die hat die Europäische Kommission schon vor, schlag mich tot, 2009, glaube ich, ist das Ding irgendwie verabschiedet worden. Und da kann man sich jetzt entscheiden als Branche und sagen, weißt du was, wollen wir da mitmachen? Mit unseren Schlacken, da müssen wir ganz viel Geld in die Hand nehmen, müssen wir viele Versuche machen. Tox, Ökotox, sind die, ist das Material für Menschen gefährlich, für Tiere, für, ne? Und um diese Materialien dann auch registrieren zu lassen, alles geregelt in Europa große Registrierungsbehörde in Helsinki, da arbeiten, was weiß ich, 800 Leute, ja? Und verschiedene Stoffströme haben gesagt, okay, wir gehen den Weg, wir den aufwendigen Weg und wir lassen unsere Materialien dann registrieren, dann können die zukünftig da auch in Europa vermarktet werden, können da weiter eingebaut werden. Oder die Alternative wäre gewesen, wir bleiben im Abfallrecht. Wir sagen, das sind alles Abfälle. Ja, das sind keine industriellen Nebenprodukte, das sind alles Abfälle. Fertig. Dann sagt die Chemikalienverordnung in Brüssel, okay, dann braucht ihr euch auch nicht registrieren zu lassen. Das sind ja Abfälle. Habt ihr ja ein Bewachungsnetz oder wie auch immer. Ja, warum auch immer das seinerzeit so formuliert worden ist. Ich halte das für Quatsch, diese ganze Abfalldebatte und Nicht-Abfall und Nebenprodukt. Es geht um Kreislaufwirtschaft. Kann ich Stoffe im Kreislauf führen? Tragen die zur Ressourcenschonung bei? Sind die umweltverträglich? Habe ich da Spielregeln für? Ja, habe ich. Ja, ambitioniert. Wird auch nicht, wird eher in Brüssel, aus Brüssel immer ambitionierter, die ganze Nummer. So, das ist das Thema. Und bei der Mantelverordnung, ja, da diskutiert man seit 2006, glaube ich, hat man da angefangen zu sagen, Mensch, beim Thema Einsatz von Secondary First Baustoffen, im Straßenbau in Deutschland, da haben wir kein bundesweit harmonisiertes Regelwerk für die Umweltverträglichkeit. Haben wir nicht. Das macht jedes Bundesland, macht das anders. Niedersachsen macht das so, Nordrhein-Westfalen macht das so. Jeder hat da so seine Spielregeln. Ist ja eigentlich blöd. Können wir uns nicht was bundesweit harmonisiertes vorstellen? Eine sehr gute Idee, zu sagen, komm, ne, Harmonisierung. Erstmal national. Und da hat man dann losgelegt und schon jetzt schlappe 15 Jahre gebraucht, um eine entsprechende Verordnung zu erarbeiten und die dann auch zu verabschieden. Die sogenannte Ersatzbaustoffverordnung, wie gesagt, das Wording ist schon eine Katastrophe. Ich bin aber auch jetzt seit 5, 6 Jahren hier. Also ich weiß nicht, da hat man, glaube ich, in der Entstehungsgeschichte schon mal nicht richtig aufgepasst. Ne? Aber egal, ist nun so. Und da haben wir jetzt einen Kompromiss finden können. Wir sind da auch noch mal ein bisschen an die Schmerzgrenze gegangen für unseren Stoffstrom. Die Recyclingbaustoffe sind da mit drin, die Aschen sind da mit drin aus Verbrennungsprozessen. Und man hat sich jetzt nochmal zwischen dem Bund und den Bundesländern einigen können und sagen können, so machen wir es jetzt. So, das ist ja schon mal gut, dass man immer mal starten kann. Das Ganze läuft aber erst, glaube ich, in 2 Jahren, August 23, tritt die erst in Kraft so richtig. Also da gibt es noch einen gewissen Vorlauf. Und da fangen jetzt einige schon wieder an, jetzt müssen wir nochmal was ändern. Ja? Und sagen, jetzt, man hat sich gerade nach 15 Jahren geeinigt, da will man, bevor es losgeht, will man schon wieder was ändern. Also das ist auch typisch deutsch. Ich sage, Mensch, fangt doch erstmal an. Und natürlich wird irgendwann mal was angepasst werden müssen, weil man sagt, das funktioniert nicht richtig in der Praxis oder da müssen wir nochmal nachstellen, irgendeine Schraube. Das ist doch ganz normal. Aber wichtig ist, dass man sich mal geeinigt hat und sagt, so, komm, jeder ist einen Schritt gegangen. Wie jetzt bei den Koalitionsverhandlungen, da kann auch nicht jeder seine Maximalforderungen durchsetzen, aber irgendwann sagen, so können wir den Weg jetzt mal anfangen zu gehen. So, und das ist eine gute Sache eigentlich. Das ist die sogenannte Ersatzbaustoffverordnung und oben als Mantel da oben drüber gibt es noch eine Bundesbodenschutzverordnung und eine Deponieverordnung, die hat man auch noch ein bisschen mit angepasst. Okay. Und die Grundwasserverordnung, die man auch noch unter diesem Dachmantel haben wollte, das ist so kompliziert, das lassen wir erstmal, die werden wir nicht noch jetzt noch wieder neu machen.
Also eine Empfehlung für junge Leute, wenn sie sagen, okay, ich möchte im Berufsfeld der Kreislaufwirtschaft arbeiten.
Wenn man jetzt nach diesem Gespräch als junger Mensch sagt, wow, Schlacke, Wahnsinn, ich möchte damit was zu tun haben, weil ich wirklich die Ressourcen noch nutzen kann, Klimaschutz betreiben kann und Teil der Kreislaufwirtschaft bin. Und mir sage, die ganzen Rahmenbedingungen und die ganzen rechtlichen Herausforderungen oder politischen Herausforderungen, darauf habe ich auch noch Lust. Wie kann ich denn mitmachen? Wie kann ich denn ein Unternehmer werden mit Schlacken? Ist das überhaupt noch möglich? Gibt es so viele Ressourcen, dass ich sagen kann, das ist eine gute Idee, als junger Mensch da einzusteigen? Wird man dann automatisch Mitglied bei euch oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist immer eine gute Idee. Also entweder wird man zum Beispiel Baustoffprüfer, ja, der Job ist gefragt. Da geht es ja natürlich nicht nur um Secondary First Baustoffe, sondern ein gutes Wort, das jetzt immer nutzen, sondern da geht es natürlich auch um Primär Natursteinbaustoffe. Aber Baustoffprüfer sind immer gefragt. Ja.
Das sind die Damen und Herren, die dann an die Brücken fahren und die Löcher reinmachen?
Ja, da kann man auch den Bautechniker aufsetzen. Wir haben einige Baustoffprüfer hier, im Zementlabor, im Betonlabor und in unserem Kompetenzforum Bau. Das sind dann die machen auch Bauberatung und Instandsetzungskonzepte. Auch für andere, nicht nur für die Stahlindustrie, da sind wir ganz woanders auch unterwegs. Und wir werden dann auch Techniker, ihren Bautechniker und die fahren dann, genau, die sind dann da unterwegs. Haben auch junge Bauingenieure hier an Bord. Und also man kann auch studieren, Bauingenieurwesen. Da haben wir eine junge Masterin gerade hier, die schlägt super ein, die ist das zweite Jahr hier. Also da gibt es alle Stufen der Möglichkeiten. Man kann natürlich auch sagen, ich studiere, wir gehen in den Stahlbereich, in den metallurgischen Bereich. Oder ich werde Mineraloge. Wir haben hier ein buntes Feld. Wir haben Geologen, Mineralogen, Metallurgen, einen Landwirt haben wir. Weil ja ein kleiner Stoff schon geht ja als kalkhaltiges Düngemittel in die Landwirtschaft.
Ja, sagt das so, ja.
Da sind wir ganz breit aufgestellt. Da kann man, wenn man das Thema Kreislaufwirtschaft sagt, Mensch, das finde ich sexy, das finde ich klasse, da will ich mich einbringen, dann kann man in verschiedenen Branchen, haben wir ein bisschen gesprochen drüber, Papier, Glas, Schrott, also Stahlindustrie, hier Baustoffindustrie als große Stoffströme genannt, natürlich auch Kunststoff, klar, da gibt es ja auch viel zu tun. Kann man in den Branchen sich mal umgucken und dann kann man gucken, Mensch, will ich studieren, will ich nicht studieren, mache ich eine Lehre, setze ich dahinter noch einen drauf als Techniker, so gehe ich den Weg, ne? Man muss ja nicht mal studieren, ja, gibt auch andere interessante praxisorientierte Jobs. Dann ist das eine ganz spannende Sache, weil ich ganz wichtig finde, das kann ich mir bei euch, auch der jungen Generation sehr gut vorstellen, man will nicht nur irgendwas machen, sondern man will was machen, wo man einen Beitrag auch zum Erhalt unserer schönen Erde und des Lebens hier leisten kann. Also was Sinnstiftendes. Das sehe ich jetzt für den Job hier selber auch. Das macht mir viel Spaß hier, diese Bandbreite zu haben mit Wissenschaft, mit Praxis, Prüfung, ja, vor Ort und dann eben auch Schnittstellen, Rahmenbedingungen, wo müssen die verändert werden, so aus den drei Geschichten einen Beitrag zu leisten hier für die Kreislaufwirtschaft, für die Ressourcen schon.
Sehr interdisziplinär auf alle Fälle.
Wahnsinnig. Und das ist auch hier in dem Laden hier ein Erfolgsfaktor. Weil die verschiedenen Disziplinen, die befruchten sich untereinander, auch bei Forschungsprojekten. Der eine hat dann ganz, der Mineraloge guckt da ganz anders drauf als ein Bauingenieur oder Metallurg und Geologe. So. Ja, und das gibt echt viel nochmal, gibt dem Think Tank hier nochmal viel, viel Input. Das macht denen auch viel Spaß. Da können hier kurze Wege gehen und sagen, komm, tauschen wir uns mal aus, setzen wir uns mal zusammen. So, und arbeiten wir an der Idee. Ja. Tolle Sache. Ja, also kann ich nur jedem empfehlen, wer im Baustoffbereich unterwegs sein soll, ne, will, ja, der darf auch gerne hier mal eine E-Mail hinschicken.
Bilden
wir auch mal aus, einen Baustoffprüfer zum Beispiel und solche Dinge. Ja. Chemielaboranten haben wir auch in der Ausbildung, haben wir gerade wieder einen Lehrling, weil wir sagen, da müssen wir was für die Zukunft tun, hier, für die nächste Generation. Ja. Das gehört auch dazu.
Und Thomas, als Leiter des Schlacken-Thinktanks Deutschlands, sagen wir es mal so. Hast du denn da auch eine Lieblingsschlacke? Gibt es denn sowas? Kann man sagen, das ist irgendwas, das ist sozusagen ein Nebenprodukt, was irgendwie besonders
sexy ist, ja.
Ja, ganz genau.
Natürlich ein bisschen breiter aufgestellt. Sag mal, das was jetzt richtig spannend wird, Lieblingsschlacke ist vielleicht die Schlacke der Zukunft. Denn da haben wir schon drüber gesprochen, Transformation der Stahlindustrie, CO2 neutral werden bis 2050 für alle Industrie, für die ganze Gesellschaft, ja, das ganz große Thema. Und da forschen wir auch dran. Was entstehen denn da für Schlacken, wenn der Stahl mit einer wasserstoffreduzierten Variante hergestellt wird? Eben Kohlenstoff nicht mehr. Kohlenstoff ist da gibt es viel CO2-Emissionen. Können wir nicht mehr machen. Also Wasserstoff, klar. Aber da entsteht ja auch eine Schlacke, denn Stahl ohne Schlacke geht ja nicht, haben wir schon besprochen. Und was entsteht da für eine Schlacke und wie können wir die denn auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft dann für die, in diesem Fall jetzt mal Zementindustrie, aber auch für den Straßenverkehrsbau zur Verfügung stellen? Technologische Eigenschaften, umweltverträglich, das gleiche Programm. Da haben wir gerade im Mai jetzt ein großes, interessantes Forschungsprojekt gestartet mit ThyssenKrupp, mit Heidelberger Zement, mit Fraunhofer, mit der Uni Duisburg-Essen zusammen. Wir koordinieren es aber. Und da wollen wir quasi gucken, können wir diese Schlacke dann als sogenannter Hüttensand 2.0, also als Rohstoff für die Zementindustrie, zur Verfügung stellen, dann auch perspektivisch, ne? Eben in der Qualität.
Kann man etwas über diese Zukunftsschlacke, kann man da schon was verraten oder ist das noch geheim?
Okay, ist am 1. Mai angefangen, das Thema, also das ist noch nichts geheim, weil noch natürlich geht das jetzt nicht bei dem Thema, aber man kann sagen, dass wir schon 2013 angefangen haben, an dem Thema zu forschen. Ist immer gut, ein bisschen vorauszudenken. Allerdings da jetzt nicht mit wasserstoffbasiertem Stahl, also Eisenerz, aus dem Stahl gemacht wird, sondern mit schrottbasiertem. Grundsätzlich arbeitet man da mit sogenannten Elektrolichtbogenöfen. Also wenn Schrott aufgeschmolzen wird, da braucht man ganz viel Strom zu. Der muss dann auch grün sein, nach der Transformation, ist klar. Und dann wird der Schrott aufgeschmolzen. Und bei dem jetzt transformierten Stahlherstellungsprozess wird eben der zweite Weg neben diesem Schrott wird wasserstoffbasiert sein, das Eisenerz, das reduziert man, das Eisen, und das schmilzt man dann auf, auch in so einem Aggregat, auch in so einem Gerät, mit so einem Gerät. Und da entsteht dann eben auch wieder Schlacke. Aber wir haben in dem Bereich schon angefangen, 2013 mit Schrott basiert, haben gesagt, können wir da nicht so ein Material für die Zementindustrie draus machen? Das wäre doch schick. Und da laufen auch weitere Projekte gerade zu dem Thema. Und das haben wir schon festgestellt, hat die Wissenschaft schon 2015 festgestellt, das geht, können wir machen. Also das ist technologisch möglich. Das Wissen ist schon da. So, jetzt geht es noch darum, um diesen neuen Stahlherstellungsprozess, können wir das da auch hinbringen. Und da sind wir sehr optimistisch, dass das hinhauen wird. Klingt ganz spannende Kiste, haben wir eins schon gestartet. Ein weiteres Forschungsprojekt wird im nächsten Jahr starten dazu. Da sind natürlich alle jetzt ganz interessiert. Die Zementindustrie, Mensch, unsere Sekundärrohstoffe, wie kriegen wir die für die Zukunft auch? Und Klima, CO2-Effekte natürlich, klar. Ne? Und die Stahlindustrie auch. Wir wollen ja auch die Nebenprodukte dann weiter in der Wertschöpfungskette vermarkten können.
Ja, ich hätte noch eine letzte Frage. Kann eine Kreislaufwirtschaft der Zukunft nur durch Kooperation und Allianzen gelingen?
Kurze Antwort, ja. Alleine geht das nicht. Da müssen wir immer in Wertschöpfungsketten. Und das, ich habe jetzt auch gelernt auf einer Konferenzveranstaltung, ist auch falsch der Begriff Wertschöpfungskette. Wertschöpfungskreis müssen wir es nennen. Ja? Nicht Kette ist immer Anfang und Ende. Irgendwo fängt einer an und am Ende ist irgendwas. Und dann? Was passiert denn dann? Nee, ich will ja einen Wertschöpfungskreis haben. Ich habe ja dann... Ja, ich habe die Schlacke irgendwann eingebaut in der Straße, in der Autobahn, hier in der A3 irgendwie und dann wird das 30 Jahre später wird die A3 wieder von 6 auf 8 spurig oder wie auch immer, die wird die Straße, die Decke ist, Straße ist kaputt, wird wieder aufgebaggert und dann wollen wir das Material ja auch wieder als Secondary First Baustoff einsetzen. Dann habe ich einen Wertschöpfungskreis. So. Wir müssen viel mehr in Kreisen denken, kann man nicht alleine. Geht nur mit Allianzen, mit allen Beteiligten dieses Kreises geht das letztendlich. Und da müssen wir eben gemeinsam Power machen, da müssen wir kommunizieren, da müssen wir gutes Marketing machen, da brauchen wir eben den Rahmen auch und wir brauchen das Know-how dafür, klar.
Super, vielen Dank.
Also Secondary First und Wertschöpfungskreis.
Sicher, das sind aus meiner Sicht ganz wichtige Kernwörter. Golden Nuggets, ja, die müssen wir nach vorne bringen.
Sehr gut.
Möchtest du noch etwas loswerden, was wir dich nicht gefragt haben, was dir aber auf der Zunge vielleicht brennt?
Ich find eure Initiative gut. Junge Kreislaufwirtschaft finde ich klasse. Und die junge Generation, wir müssen viel enger zusammenarbeiten. Und wir müssen euch da viel stärker mit einbinden. Ich glaube, das täte auch dem und tut dann hoffentlich dem politischen Geschäft in Berlin und woanders gut. Da müssen wir einfach diese alten Zöpfe, man muss sich da erst 30 Jahre hochdienen und 10 Jahre Plakate geklebt haben, um dann mal irgendwann was zu machen. Das, da halte ich nichts von. Ja, da verlieren wir wertvollste Zeit. So, ihr seid die Zukunft, ihr müsst irgendwann mal und die Dinge dann auch maßgeblich selber gestalten, dann müssen wir zusammentun. Auch da müssen wir in Kreisläufen und in Allianzen denken. Ja, auch da. Finde ich ganz wichtig. Deshalb finde ich das gut.
Vielen lieben Dank. Wenn ihr was braucht, ihr sagt Bescheid.
Ja, wir bleiben in Kontakt.
Immer gerne, immer gerne.